Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 19 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie hier live und online begrüßen. Es geht um eine Serie, die wir gerne als Labormediziner sozusagen Ihnen nahebringen wollen für die Allgemeinmedizin, was Sie schon immer über Labormedizin wissen wollten. Und wir bemühen uns immer wieder, einige Fragestellungen, von denen wir glauben, dass sie interessieren könnte, Ihnen sozusagen nahezubringen. Und ich freue mich besonders, dass ich heute zwei Experten auf Ihrem Gebiet hier habe, den Herrn Professor Hübel, Primarius im nicht mehr Wilhelminenspital, sondern im Klinikum Otterkring, glaube ich, heißt sie jetzt, oder? Und seines Zeichens einer der profiliertesten Zellsortierer und diagnostischen Hämatologen in Wien. Und Herr Professor Hübel wird uns etwas erzählen über ein Thema, das Sie wahrscheinlich regelmäßig ärgert. Das sind die Lymphozytosen im Blutbild und was man mit ihnen tun soll und wann man sie abklären soll. Lieber Wolfgang, bitte.
Georg, danke für die Einladung. Schönen guten Abend an alle, die da sind und die vor dem Computer sitzen. Lymphozytosen, die ganze Wahrheit. Wieso heißt das die ganze Wahrheit? Sind wir belogen worden? Ja, sind wir. Werden wir immer noch. Ich werde Sie dann noch überzeugen davon. Also, worum geht's? Wir müssen uns vorher mal einigen, was eine Lymphozytose ist. Eine Lymphozytose ist, und da sind sich jetzt eigentlich alle halbwegs einig, eine Vermehrung der Lymphozytenzahl. Also die absolute Zahl muss erhöht sein. Als Grenze wird meistens 4 Giga pro Liter gesehen oder 4000 pro Mikroliter. Und das ist für Erwachsene die Grenze, für Kinder natürlich nicht, da gelten ganz andere Grenzen. Und der relative Anteil, der ist irreführend, möchte ich Ihnen einen kurzen Beispiel zeigen. Schauen Sie, ist das eine Lymphozytose, glauben Sie? 69% Lymphozyten, rot auch noch, schaut schon nach Lymphozytose aus. Nein, es ist keine, es ist eine Lymphopenie, denn er hat nur 2000 Leukozyten pro Mikroliter, damit hat er nur 1,4 Giga oder 1400 pro Mikroliter Lymphozyten. Das heißt, er hat eigentlich eine Lymphopenie. Deswegen der relative Anteil, ich will ihn nicht ganz verteufeln. Manche meiner Kollegen sagen, den sollte man gar nicht mehr ausgeben, das halten sie aber nicht durch. Aber es ist sicher der wesentlich verwirrendere Wert, der verschiedenste Ursachen haben kann. Wir reden also über absolute Lymphozytosen. Um Ihnen das auch noch mehr gefühlsmäßig nahezubringen, ein weniger nüchternes Argument. Sie haben hier zwei Bonbonieren, in einer sind 36% Mozartkugeln, in der anderen 67. Welche würden Sie nehmen? Das ist natürlich ein Fall, ist klar, es ist Ihnen schon klar, dass Sie die 36% nehmen müssen, weil da sind 9 von 25 drinnen, während bei den 67% nur 6 von 9 sind. Also vielleicht habe ich das jetzt mal nach 30 Jahren geschafft, zu überzeugen, die Ärzteschaft, dass die relative Zahl nicht ganz uninteressant ist, aber die absolute wesentlich wichtiger. Jetzt habe ich gesagt, warum die ganze Wahrheit, was ist mit diesen Listen problematisch? Diese Listen finden Sie fast überall in Lehrbüchern, oder ich habe mir eine rausgenommen, eine aktuelle aus up-to-date.com. Was ist das Problem an diesen Listen, den Lymphozytose-Listen? Ganz einfach, sie sind falsch. Sie sind einfach nicht richtig. Hier ist die ja unter der Überschrift Erkrankungen, die mehr als 4000 Lymphozyten pro Mikroliter haben, also mehr als 4 Giga pro Liter. Und das stimmt eigentlich bei vielen Erkrankungen in dieser Liste nicht. Bei HIV könnte man noch sagen, ja, es mag stimmen, man kann mit einigen Nachsehen sagen, das stimmt, aber die Aussage, bei HIV ist eine Lymphozytose, ist eigentlich auch zu unpräzise. Man müsste sagen, nach 2 Wochen ist die Lymphozytose da, nicht am Anfang, wenn vielleicht die Symptome und der Verdacht schon da ist. Bei den anderen, ich kann jetzt nicht aus Zeitgründen alle durchgehen, CMV stimmt noch, kann man sagen, das hat wirklich eine Lymphozytose, bei der Hepatitis so oder so, aber schon die Influenza, die ja auch auf der Liste ist, die hat keine Lymphozytose, die hat eher eine Lymphopenie. Später mal hat sie dann wieder normale Lymphozyten, aber eine Lymphozytose im Sinne von einer Erhöhung über 4 Giga pro Liter hat sie praktisch nie. Adenoviren finden Sie in allen Listen fast als Lymphozytoseursache, das ist falsch. Sie sehen hier systematische Studien, der Höchstwert von 9 Fällen 1,9 Giga pro Liter, die mittlere Zahl 0,9, Mittelwert unter 1, Mittelwert 0,5, das ist keine Lymphozytose. Wenn Sie sagen, na, warum steht das dann in der Liste? Weil es eine Arbeit gab, 1964, in Lancet oder New England, das weiß ich nicht, aber eine renommierte Zeitschrift, die einen Fall, und darum geht es, einen Einzelfall von Adenovirusinfektion mit 60.000 Lymphozyten beschrieben hat. Und seitdem steht das in den Listen und wird immer weitergeführt. Coxsackievirus ist es ebenso. Also Coxsackievirus hat auch einmal 1996 einen Fall gegeben. Und deswegen darf man es aber wegen des Einzelfalls nicht in die Liste nehmen, weil es ist einfach die Ausnahme, dass eine Lymphozytose besteht. Hier sehen Sie Fallstudien zusammengetragen von Einzelstudien, ca. 20. Da sehen Sie, dass die fast immer unter 4 Picogramm pro Liter liegen, beziehungsweise unter dem Normalwert für Kinder. Das ist die strichlierte Linie. Also es ist leider, sind diese Listen nicht wahr. Und warum sind sie nicht wahr? Weil eben eine Liste am schnellsten erstellt wird, indem man sie von einer anderen Liste abschreibt. Und wenn die schon nicht gestimmt hat, dann stimmt die neue Liste auch nicht. Und viele Quellenlisten aus älteren Quellen haben in Wirklichkeit relative Lymphozytosen beschrieben und haben das dann aber einfach in die neueren Listen übernommen, das wurde in die neuen Listen übernommen, unter die absoluten Lymphozytosen, das stimmt eben nicht. Dann wurden Einzelfälle nicht als solche deklariert. Dann gibt es Studien, es ist wirklich eigentlich sagenhaft, eine Studie, die im Abstract beschreibt, Tuberkulose bei Kindern zu 60% einer Lymphozytose. Wenn man dann in die Arbeit hineinschaut, haben die eine 4 Gigaliter pro Liter Grenze gemacht, die ja für kleine Kinder völlig untauglich ist. Auch gesunde Kinder haben dann über 60% Lymphozytosen, wenn man 4 Gigaliter pro Liter als Grenze nimmt. Patienten mit Koinfektion, es gibt Studien, da wird bei Hepatitis, eine deutsche Studie, den deutschen Studien vertraut man normalerweise, bei Hepatitis E werden 10 Fälle beschrieben oder 15 Fälle und die Zahl der Lymphozyten wird angegeben von 0,4 bis 10 Gigaliter pro Liter. Und im Kleingedruckten steht irgendwie, dass in der Gruppe auch CLL-Patienten waren, mit lymphatischer Leukämie. Die hätte man natürlich rausnehmen müssen aus der Studie. Also nur, falls Sie fragen, warum diese falschen Listen zustande kommen. Was ist jetzt die einzig richtige Liste, die ich versucht habe, für Sie zu erstellen? Die absoluten Lymphozytosen und ihre Ursachen. Was haben wir dann noch? Natürlich haben wir absolute Lymphozytosen bei leukämischen Vermehrungen. Natürlich haben wir bei manchen Infektionen tatsächlich eine Lymphozytose, EBV, CMV, Hepatitis, HIV, die akute infektiöse Lymphozytose des Kindes, Toxoplasmose, bei der Erwachsenen, Shigellendysenterie, in Österreich wird das selten sein, Denguefieber, Syphilis conatalis und Pertussis, da gibt es schon Lymphozytosen. Bei Stresslymphozytose, nach irgendeinem adrenalisierenden Ereignis, ob das jetzt ein Unfall ist oder ob Sie eine Operation haben, eine Verbrennung, dann werden Sie für 1 bis 2 Tage eine Lymphozytose haben, die bis zu 13 Giga geben kann. Nach Transplantationen, da kann es auftreten, ist aber dann vielleicht gar nicht mehr reaktiv, sondern eher in die primäre Form zu rechnen. Das Dress-Syndrom, das ist etwas, was wir eh schon alle kennen, jetzt hat man es halt Dress-Syndrom genannt, eine allergische Reaktion nach einer Medikamenteneinnahme, die kann mit sehr hohen Lymphozytenzahlen hergehen. Dann noch andere Dinge, die Splenektomie führt zu einer Lymphozytose, eine Antipsychotika-Einnahme, also Neuroleptika vorwiegend und auch, das sind allerdings sehr alte Daten, muss ich sagen, da habe ich keine neueren gefunden, bei Nebenniere-Rindeninsuffizienz und bei Hypophysenschädigung kommt es durch den Hypokortisolismus auch zu Lymphozytosen. Nicht viel, aber es kann kommen. Raritäten wären dann Thymome, kann einmal mit einer Lymphozytose einhergehen. Die Castleman-Erkrankung, das ist ein Hobby unseres Pathologen im Spital, eine wir wissen, aus Zeitgründen kann man auf die nicht näher eingehen. Können wir aus der Höhe eigentlich schon sagen, was es sein kann? Können wir schon sagen, ab einer Höhe kommt nicht mehr irgendwas in Frage und was schon noch? Habe ich probiert zusammenzustellen als Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben 6 Gigaliter pro Liter, also 6000 pro Mikroliter Lymphozyten. Was fällt dann schon weg? Also da fällt noch nicht viel weg, aber die Nebenniereninsuffizienz hat nur bis 5000. Das ist sehr unwahrscheinlich. Jetzt werden Sie mal sagen, Sie haben mal einen Einzelfall irgendwo gesehen, das ist immer so. Aber in der Regelfall ist es so, wie hier beschrieben. 6000 können wir noch nicht. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben 10 Gigaliter pro Liter. Was können Sie da schon ausscheiden, glauben Sie? Also die leukämischen natürlich nicht. Die monoklonale B-Zellen, die kann ich schon wahrscheinlich ausschließen. Denn ist definitionsgemäß ja mit 5000 klonale Zellen pro Mikroliter definiert. Das heißt, wenn man 10.000 Lymph hat, dann hat man zu viel. Das können wir ausschließen. Das TQs entsprechend. Dann kann man viele Infektionen schon ausschließen. Eine Hepatitis hat nicht 10 pro Giga pro Liter, eine HIV-Infektion auch nicht und eine Toxoplasmose und eine Shigellendysenterie des Erwachsenen auch nicht. Denguefieber auch, 10.000 werden Sie nicht bekommen. Die Posttransplant-Lymphozytose hat auch keine 10.000, nur bis kleiner 6.000. Und die Splenektomie hat auch höchstens 8 Giga pro Liter. Also da haben wir, wenn wir 10 haben, schon noch eine kleinere Auswahl. Die Antipsychotika haben auch nicht so hohe Zahlen. Gehen wir noch eine Stufe höher. Was ist, wenn wir 35 haben? Was kann es dann noch sein? Was fällt schon weg? Also die Leukämien fallen natürlich nicht weg, ist klar. Aber die persistierende polygonale B-Zell-Lymphozytose, die kann ich vielleicht kurz erklären, das ist so eine, früher vor 20 Jahren hätte ich gesagt, bei mittelalterlichen Frauen, heute müsste ich sagen, bei jungen Frauen zwischen 40 und 50 auftretende Raucherinnen meistens Lymphozytose bis 20 Giga pro Liter, also beunruhigend, auch morphologisch mit eigenartigen, fast gekerbten Lymphozyten, glaubt jeder an Lymphom, dann typisiert man das sie, das ist eigentlich relativ harmlos. Aber die fällt weg. Mit 35 hat die nicht. Also wenn Sie 35 haben, können Sie leider damit nicht mehr beruhigen. CMV fällt auch weg. CMV hat, ist kein Fall beschrieben, über 20 Giga pro Liter. Kinder, Shigellen, Dysenterie sind etwas höher als bei Erwachsenen, aber über 20 auch nicht. Syphilis contralis ist unter 30 beschrieben, nicht mehr. Also 35 wäre dann auch schon zu viel. Auch die Stresslymphozytose. Die kann einmal auf 13 Giga pro Liter gehen, aber höher nicht. Und das Thymom ist auch nur bis 25 beschrieben, viele Fälle sind es nicht. Auch das ALP-Syndrom, das wir wahrscheinlich nie in unserem Leben sehen werden, ich weiß es nicht. Obwohl es in Deutschland ist beschrieben mit 1 zu 100.000 in der Nachhäufigkeit in einer Publikation, da müsste man ab und zu eins sehen. Aber ich habe noch nicht das Glück gehabt. Oder habe es übersehen, das kann natürlich auch sein. Dann bleiben uns also diese Erkrankungen noch übrig. Jetzt muss ich es ein bisschen abkürzen. Wie hoch können die gehen? Also Leukämien und Lymphome können natürlich gehen, sie können einmal eine CLL haben mit 300.000 Lymphon, das ist oder das kann es geben. So hoch sind sie meistens nicht, aber sie könnten so hoch sein. EBV wird bis 85 beschrieben, die akute infektiöse Lymphozytose mit 120, Pertussis mit bis 50, Einzelfälle bis 100, das Stresssyndrom mit bis 50 und die angeborene, das ist aber wirklich eine Rarität, die werden wir alle nicht sehen zusammen, der bis 90.000. Interessante Erkrankung, aber man wird sie nicht sehen. Gut, also jetzt, Sie sehen, man kann über die Höhe schon ein bisschen etwas eingrenzen, wenn sie eine gewisse Höhe erreicht hat. Jetzt, vielleicht ist Ihnen die nicht so geläufig. Mir war sie früher eigentlich nicht geläufig, diese Krankheit, die akute infektiöse Lymphozytose. Das ist eine, die ist aus der Zeit gefallen, diese Erkrankung. Das ist etwas, was von 1941 beschrieben wurde von C. Smith, Carl Smith. Kurz gesagt, es ist so, Kinder, denen es gar nicht schlecht geht, vielleicht haben sie gar keine Symptome, vielleicht haben sie etwas Fieber, sonst hätte man sie nicht untersuchen, wenn sie gar nichts hätten, ganz leichte Symptome, dann macht man aus irgendeinem Grund, weil man halt besorgt ist, doch eine Blutabnahme und findet plötzlich 50.000 Lymphozyten. Nach 2 bis 3 Tagen sind sämtliche Beschwerden vorbei, nach 2 bis 3 Wochen sind die Lymphozytose vorbei. Und warum sage ich, sie ist aus der Zeit gefallen? Weil sie so definiert ist, immer noch nach, wie lange ist das jetzt her? Nach 80 Jahren, immer noch so definiert. Weil noch niemand einen Erreger gefunden hat. Persönlich glaube ich auch nicht, es wird keinen einheitlichen geben. Es werden verschiedene Erreger sein, die das, manche haben schon beschrieben, da sind die B-Zellen vermehrt, andere haben gesagt, da sind die T-Zellen vermehrt. Der eine hat bei Gardia Lambert ja sowas Ähnliches beschrieben. Das wird kein einheitliches Bild sein. Aber es ist nicht schlecht, das zu kennen, dass es sowas gibt, weil sonst ist man bei den Kindern ja doch vielleicht zu Unrecht beunruhigt. Und malt und glaubt gleich an was sehr Unangenehmes. Das Stresssyndrom kennen Sie vielleicht auch in dieser Definition nicht. Kurz gefasst eine Medikamentenallergie, 2 Wochen bis 2 Monate nach der Medikamenteneinnahme mit einem makulopapulären Exanthem. Masernähnlich wird es beschrieben. Und es müssen definitionsgemäß Organschäden dabei sein. Und es hat Lymphozytosen bis 50 Giga pro Liter und hat in 95% der Fälle eine Eosinophilie auch dabei, eine ausgeprägte auch. Für die Labormenschen ist nicht unwichtig, dass man da reaktiv atypische Lymphozyten sieht. Also das sagt Ihnen wahrscheinlich jetzt nicht viel, aber das sind die Blutgröße, ist egal. Während beim akuten infektiösen Lymphozytose nicht. Gut. Das Stresssyndrom. Jetzt, was machen Sie, wenn Sie eine Lymphozytose haben? Man sagt ja oft bei Lymphozytosen, man kann einmal warten und schauen, wie es sich entwickelt. Ja, aber natürlich nicht immer. Ich habe versucht, Szenarien, wo man es nicht kann, wo man nicht warten kann und sagen kann, man wartet 2 Monate, ob es vergeht und klärt dann ab. Sie können sicher nicht warten, wenn das Labor irgendeinen Zweifel artikuliert und das ist Verantwortung des Labors. Aber da kann man sich auch auf das Labor, man kann sich darauf verlassen. Wenn irgendein Zweifel besteht, dass es reife Lymphozyten sind, wenn irgendein Zweifel besteht, dass es keine reifen Lymphozyten sind, sondern Blasten oder Zellen eines Lymphoms, Burkitt oder aggressive Lymphom, ist egal welches, wenn irgendein Verdacht in irgendeine Richtung besteht bei der Lymphozytose, dann sofort abklären. Sofort abklären, auch wenn Sie das lesen, atypische Lymphozyten suspekt neoplastisch. Das ist ja eigentlich nur die Umschreibung von, da sind eigenartige Lymphozyten und man hat schon den Verdacht vom Labor in Richtung Neoplasie. Also auch dann macht es sicher Sinn, sofort abzuklären. Wenn ausgeprägte Thrombopenie oder Anämie vorliegt, ist auch schon nicht zu viel Geld ausgegeben, wenn man sofort abklärt. Wenn der Patient klinisch instabil ist, natürlich auch. Wegen der Grenze, das ist eine Diskussion in der Literatur, ab welcher Grenze müssen Sie sofort abklären? Manche sagen ab 10, manche etwas härtere Studien sagen ab 20, ich habe sogar eine gefunden, ab 30. Und manche, und das halte ich für einen vernünftigen Weg, mit der Symptomatik gemeinsam das zu entscheiden und nicht nur nach der Schwelle. Weil bei einem über 60-Jährigen, über 50-Jährigen ist eine Lymphozytenzahl von 9000 bedenklicher als bei einem 15-Jährigen. So hat zum Beispiel eine ich glaube es war eine chinesische Studie, die hat das so in einem Flussdiagramm gegangen, wenn es über 5 sind, dann ist es, wenn es über 10 sind, das schaust du sofort an von der Pathologie her, wenn es nicht über 10 ist, also zwischen 5 und 10, dann, wenn er über 50 ist, schaust du trotzdem sofort an. Also das wäre so die Empfehlung dieses Zeng-V, also wie der Vorname wirklich heißt. Dann von der Logik her, das ist jetzt weniger aus der Literatur als aus der Logik, die aber, glaube ich, der gesunde Menschenverstand sagt, eine rasche Diagnostik werden Sie auch durchführen müssen, wenn Sie irgendwie den Verdacht haben, dass eine relevante kontagiöse oder behandlungsbedürftige oder meldepflichtige Infektionserkrankung besteht. Also wenn Sie Verdacht auf HIV haben, werden Sie nicht sagen, jetzt warten wir 2 Monate, ob die Lymphozytose vergeht und wenn du sonst angesteckt hast, da wird man die Abklärung wohl gleich machen. Und das ist ja auch nicht allzu schwer, diese Erkrankungen. Jetzt werden Sie sagen, Denguefieber, was soll man mit Denguefieber abklären? Das kommt in Österreich nicht vor. Würde ich so nicht sagen. Ich habe in der AGES-Liste nachgeschaut. Wir haben 30 bis 120 Fälle im Jahr, die sind auch schon aus Kroatien eingeschleppt werden können. Muss gar nicht mehr weit wegfahren, um das zu bekommen. Und man hat auch aus Südfrankreich Fälle. Und dann muss man ja sagen, haben wir sicher hohe Dunkelziffer. Das Denguefieber verläuft ja nicht immer so, dass man unbedingt den Arzt aufsucht. Also da werden wir viel mehr Fälle haben, als die AGES registriert hat. Und auch die Shigellose mit 39 Fällen im Jahr laut AGES werden wir wahrscheinlich wesentlich mehr haben. Wobei wir das Glück haben, dass wir immer, also in Österreich ist laut AGES die Shigella sonnei die häufigste, die macht mildere Infektionen, macht auch weniger Lymphozytosen. Gut, angenommen, Sie haben jetzt eben keine rasche Diagnostik gemacht und haben gewartet und nach 2 Monaten ist es immer noch irgendwie hoch oder sogar gestiegen, die Lymphozytenzahl. Dann muss man sich einer Abklärung widmen und die wird in fast allen Fällen, wenn natürlich der Verdacht besteht, dass es sich um Leukämien oder Lymphome handeln könnte, und diese Abklärung wird sicher mit einer Durchflusszytometrie beginnen. Ich gehe davon aus, dass Sie das morphologische Bild vom Labor schon bekommen haben, aber das hat eben seine Grenzen, die Morphologie hat ihre Grenzen. Und wie geht das in der Durchflusszytometrie? Ganz kurz erklärt, damit es nicht zu lang wird. Wir können ja im Mikroskop nicht einmal T-Zellen von B-Zellen unterscheiden. Nichts, die schauen ziemlich gleich für uns aus. Aber wir können uns einen Antikörper gegen T-Zellen kaufen, um nicht allzu viel Geld, der grün fluoresziert und der kann uns die dann markieren. Und gleichzeitig geben wir einen rein, der gegen B-Zellen ist, der rechte, der orangene. Das geben wir zum Blut dazu. Dann setzt sich, und das funktioniert auch, dann setzt sich der grüne Antikörper auf die T-Zellen, der rote Antikörper setzt sich auf der orange, setzt sich auf die B-Zellen. Und dann können wir das im Durchflusszytometer messen, das heißt nicht wie im Durchflusszytometer, weil die Zellen durch eine, sagen wir mal, enge Kapillare fließen im Gänsemarsch, dann werden sie bestrahlt und dann leuchten sie, was haben wir gehabt? Grün haben wir gehabt, die T-Zellen, dann wenn es eine T-Zelle ist, wird sie grün aufleuchten, wird sie in dem Detektor sichtbar sein, wenn eine B-Zelle durchkommt, wird sie rot-orange aufleuchten, wird in dem, also eigentlich in dem, es ist eher gelb, dem Detektor sein. Das Prinzip ist Ihnen klar. So schauen die aus, die sind recht klein geworden, würde ich sagen, so diese Größe. Und was haben wir dann davon? Also ich habe schon gesagt, im Lichtmikroskop schauen diese Lymphozyten alle gleich aus. Aber in Wirklichkeit haben wir natürlich viele unterschiedliche Lymphozyten im Blut. Wir haben B-Zellen, die man unterteilen kann wieder nach verschiedensten Markern, die sie haben oder nicht haben in verschiedene Gruppen, die wie man wieder in Kappa-Lambda unterteilen kann. Wir haben T-Zellen, das ist nur, bitte kein Detail merken, geht eh nicht, das ist zu viel. Aber wir haben verschiedenste T-Zellen in unserem Blut und auch verschiedenste NK-Zellen. Und mit diesen Antikörpern können wir die alle unterscheiden. Jetzt, warum wollen wir das? Weil natürlich eine reaktive Vermehrung etwas eingeschränkt vielleicht ist, aber nicht klonal. Und eine klonale, die hat noch immer ein buntes Bild. Während eine klonale Vermehrung, da ist eine dieser Zellen, die Sie hier sehen, deutlich vermehrt. Um das einmal plastisch Ihnen darzustellen, wie wir das machen in der Durchflusszytometrie, stellen Sie sich vor, Sie haben da Lymphozytose und Sie wissen jetzt überhaupt nicht, was das für Lymphozyten sind. Und Sie färben die alle. Und dann können Sie im Durchflusszytometer analysieren, dann wissen wir, Ob die in Wirklichkeit so ausschauen, 8er, 4er, NK-Zellen, Lambda-B-Zellen, Kappa-B-Zellen, ein buntes Bild liefern, oder ob die in Wirklichkeit so ausschauen, nämlich diese B-Zellen sind alles Kappa, dass diese Zellen sind alles kappaklonale B-Zellen, sind also ein Lymphom. Das waren die Lymphozytosen in 20 Minuten.
Ja, vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Etwas, worüber ich mich dann auch immer ärgere, ist, wenn das Labor bei einer Lymphozytose dann ins Mikroskop schreibt und dazu schreibt atypische Lymphozyten. Was macht man mit sowas?
Bitte?
Was macht man mit so etwas?
Also erstens müsste man immer dazu schreiben, wie viele. Es macht die Angabe atypische Lymphozyten. Wenn es zwei sind, ist kein Problem. Wenn es mehr sind, kann man schon. Der Wissende könnte dann verschiedene Lymphozytosen wahrscheinlich machen oder nicht. Zum Beispiel Pertussis hat andere Lymphozyten als zum Beispiel eine EBV-Infektion. Und die atypischen sind natürlich typisch für die EBV-Infektion, da sind sie ja fast sprichwörtlich. Und bei manchen Reaktiven kommen sie vor, bei manchen nicht. Hätte ein bisschen hier den Rahmen gesprengt, gibt es natürlich auch einteilende Möglichkeiten. Aber das ist dann mehr für den Mikroskopeur. Der sollte eigentlich das selber übermitteln, nicht nur atypische Lymphozyten, sondern die Menge muss er unbedingt angeben. Sonst ist es sinnlos. So wie auch diese Listen ohne Mengenangaben sinnlos sind eigentlich. Also die Empfehlung ist bei Lymphozytosen, wenn man atypische findet, also wenn sie alle normal aussehen, kann man wenig dazu sagen, wie das zum Beispiel bei der akuten infektiösen Lymphozytose wäre. Wenn sie morphologisch abnorm aussehen, ist die offizielle Empfehlung anzugeben, entweder als atypische, suspekt neoplastisch oder suspekt reaktiv. Das ist ein bisschen ein Paradigmenwandel zu früher, wo man sich doch zugetraut hat zu sagen, die sind reaktiv. Das sage ich nicht atypisch dazu, sondern so gleich reaktiv dazu. Aber die Empfehlung ist derzeit suspekt neoplastisch und suspekt reaktiv. Das ist, wobei wir halten uns nicht dran, muss ich sagen. Wenn wir finden, die sind schon reaktiv aus und sie sind reaktiv, dann schreiben wir das auch dazu.
Ein Thema, das wir relativ oft haben, wir haben atypisch suspekt neoplastische Lymphozyten bei uns, bei relativ normalen Lymphozytenzahlen und dann finden wir ganz kleine Populationen, typischerweise bei über 60-Jährigen, wo man sagt, naja, das ist irgendetwas Klonales, was möglicherweise in Richtung Leukämie gehen könnte, aber definitionsgemäß noch keine CLL.
Das ist das Problem, das ist das, was du jetzt ansprichst, ist ja diese sogenannte monoklonale B-Lymphozytose. Man hat halt gefunden, dass fast jeder 15. über 60, wenn ich mich das richtig erinnere von der Statistik, hat, wenn man es nachmisst, genau eine klonale Population. Also bei mir ist auch schon die Wahrscheinlichkeit groß, also über 70 wird es dann häufiger, also da findet man eine klonale Population, die meistens ein CLL-Typ ist. Also 90% sind wie eine CLL. Die Empfehlung ist, dass man die über 500 von diesen Zellen haben, also 0,5 Gigapoliter, dass man die kontrolliert. Die WHO-Empfehlung, die unter 500, wobei natürlich die Grenze immer willkürlich ist, soll man nicht einmal kontrollieren. Also das ist wirklich schwer, was macht man, außer beunruhigen dann eigentlich bei denen. Weil wir finden ja auch ein Zelle pro Mikroliter, also 0,01, können wir auch mit Durchfluss damit ermessen. Aber was machen wir damit? Außer, also das ist eine schwere Entscheidung, also man kann sie nicht übersehen. Und wir haben uns mit den Hämatologen schon geeinigt, wir schreiben jetzt nicht mehr hin, Differentialdiagnose, monoklonale B-Lymphozytose, / gering ausschwemmendes Lymphom, weil der Befund ja auch vom Patienten gelesen wird. Und wir schreiben jetzt eigentlich, das Lymphom lassen wir weg und wir gehen davon aus, wenn wir schreiben klonale B-Lymphozytose, weiß der Hämatologe, dass es auch ein gering ausschwemmendes Lymphom sein kann. Das haben wir natürlich auch. Wir haben Fälle, da haben wir 1% klonale Lymphozyten im Blut und das ist ein follikuläres Lymphom und der ganze Bauchraum ist voller vergrößerter Lymphknoten. Also das können wir im Blut nicht entscheiden. Also das ist schwierig.
Das war die letzte Frage von mir. Bei normalen Lymphozytenzahlen kann ich kein Lymphom ausschließen. Also kann ich ein Lymphom damit nicht ausschließen?
Nein, überhaupt nicht. Nein, weil ja manche kaum ausschwimmen bis gar nicht ausschwimmen. Gar nicht, wenn man genau misst, gibt es fast nicht. Aber das kann man leider nicht. Nein.
Wenn Lymphozyten normal sind, muss man auch den anderen Befunde durch? Das heißt, bei jedem Patienten dann? Oder was sollte man machen wegen Leukämie?
Also, wenn Sie dann, wenn die Lymphozyten normal sind,
ja,
und Sie möchten weiter untersuchen, dann haben Sie ja irgendeinen anderen Verdacht, nicht?
Ja.
Dann ist vielleicht im CT sehen Sie was oder in dem MR sehen Sie was oder eine Schwellung des Lymphknoten sehen,
ja,
Sie dann. Dann wird man, wenn man so nicht weiterkommt, irgendwann den Lymphknoten sich anschauen müssen. Ja.
Okay.
Also das Fehlen einer Lymphozytose kann das leider überhaupt nicht ausschließen, dass das mal liegen ist.
Okay.
Noch schlimmer ist ja, also noch prägnanter bei Morbus Hodgkin, der ja gar keine Veränderungen in die Richtung hat, den finden wir in der Durchflüssigkeitsspirometrie gar nicht.
Aha, okay.
Also den, und das mit der Eosinophilie stimmt auch nicht, der hat selten eine Eosinophilie. Also, okay. Er kann sie haben, aber sein.
Danke.
Gut, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Im Chat gibt es auch keine weiteren Themen. Und herzlichen Dank.
Danke dir.